Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Heute haben wir als Gast Mana Starenberg. Mana, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen, was du machst, wer du bist und warum machst du das, was du machst?
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin trainierter Soziologe, bin Einwanderungskind, Sohn eines deutschen und einer venezolanischen Mutter. Mhm. In Venezuela geboren, erst 8,5 Jahre dort verbracht. Mhm. Ja, aber mein Bildungsweg habe ich hier gemacht, habe wie gesagt in Duisburg und Köln Soziologie studiert, mit Schwerpunkt quantitative Wissenschaften, bin aber schon immer im Startup-Bereich unterwegs. Mhm. Und ja, bin vor 7 Jahren an den Startplatz gekommen. Mhm. Und seitdem hat uns irgendwie hier eine Freundschaft verbunden mit den Eigentümern, mit den Geschäftsführern. Mhm. Und sind seitdem immer so partnerschaftlich unterwegs gewesen. Mhm. Wir sagen immer mit unserem missionarischen Geschäftsmodell, ja, also im Auftrag des Herrn unterwegs, die Startup-Szene hier aufblühen zu lassen. Mhm. Zurzeit bin ich Gründer von Kosama. Mhm. Das ist ein können Sie sich vorstellen wie eine To-Do-App für High Potentials und High Achievers. Mhm. Und wir setzen sie gerade hier im Startplatz Open Accelerator und ab Oktober auch im KI Accelerator NRW, ebenfalls hier ansässig am Startplatz, um eben Startups zu helfen, das Beste aus sich rauszuholen und das Angebot an Förderung, das wir haben, einfach auf sie zuzuschneiden, zu individualisieren.
Mhm. Man sagt, die Brücke zwischen Soziologie und Startups. Kannst du die ein bisschen definieren? Also yeah. was reizt dich genau an den Startups, gerade im soziologischen Bereich?
Ja, das muss ich immer häufiger tun, ja, wenn ich so mit dieser Intro anfange. Wie kommt man von Soziologie zu Startups? Ja. Im Soziologiestudium lernt man sehr schnell, wie wichtig halt Wirtschaft, Produktivität einfach für unser Wohlstand ist. Ne? Ja. Dass wir hier in einem tollen Raum sitzen, mit einer tollen Location und so weiter, baut halt eben auf Generationen von Leistungen, die vorab gebracht wurden. Ja? Und wir sehen uns aber seit Jahrzehnten bestimmten Herausforderungen, ja? Die wir zum Teil jetzt schon merken, ja? Aber die größtenteils noch vor uns liegen. Ja? Sowas wie demografischer Wandel, sowas wie unser Gesundheits- und unser Rentensystem. Ja? Und das habe ich halt sehr früh in meinem Studium gemerkt, schon 2019, direkt so Einstieg und habe mich gefragt, okay, wie wollen wir das bewältigen? Ja? Wie wollen wir diese Herausforderungen wirklich tackeln, weil das sind massive. Als Soziologe lernst du sehr schnell, ich vereinfache das immer, ich sage immer, mich interessiert das Individuum nicht, mich interessiert die Normalverteilung, die Kurve. Ja, und Impact heißt für mich, wir schaffen es bei einer Bevölkerung irgendwie, ja, die Standard Deviation zu verschieben, die Kurve ein bisschen weiter nach rechts oder nach links zu verschieben. Und als ich mich gefragt habe, was kann ich denn beitragen zu einem positiven Wandel und Impact, habe ich schnell gemerkt, durch meine Art, das ist so ein bisschen die venezolanische Kultur. Jeder bei uns ist irgendwie Entrepreneur. Das muss man sein, weil sonst überlebst du nicht. Ja. Aber auch eben durch das Wissen, was ich erlangt habe, habe ich mir gedacht, okay, der größte Hebel, den ich haben kann, ist in der Startup-Szene. Ja, die Zeiten sind dafür gerade günstig und sie scheinen immer günstiger zu werden, im Sinne von, dass Startups in den letzten 15, 20 Jahren bewiesen haben, dass sie sehr schnell sehr viel Impact haben können. Ja. Auch gesamtwirtschaftlich gesehen, was den Wohlstand von Nationen angeht. Und deswegen habe ich mich darauf konzentriert. Ne? Als Soziologe habe ich sozusagen den großen Blick bekommen und versuche halt als Unternehmer meinen Beitrag eben da zu leisten, wo ich eine Chance sehe, dass wir wirklich die Kurve.
Also von der Makroökonomie zu der Mikroökonomie.
Ja.
Die kleine Brücke, die du für dich geschaffen hast, auch mit dem Überblick, was überhaupt in der Gesellschaft passiert, was du auch im Studium bekommen hast.
Ja.
Nun, das hatten wir vorhin auch mal im Gespräch gehabt, hast du nicht nur in Deutschland deiner Tätigkeit nachgegangen.
Ja.
Wo hast du noch gearbeitet?
Ich habe eine Zeit lang, also meine FSJ auch in meiner Heimat gemacht zum Teil und den anderen Teil habe ich auf Mallorca abgeschlossen, von allen Orten. Ja.
Schön, ja.
Dort habe ich auch mal mit Freunden zusammen eine kleine GmbH gegründet, so ein T-Shirt-Business. Das waren so die Schritte. Und als ich meine Frau, die Annika, kennengelernt habe, sind wir auch zusammen unterwegs gewesen, so Abenteuer Richtung Social Entrepreneurship, Social Enterprises. Ne? Sie hat soziale Arbeit studiert, darauf halt BWL gemacht. Und ich, wie gesagt, als Soziologe mit viel Idealismus. Wir haben unter anderem, so ein Versprechen, was ich ihr gegeben hatte, als wir zusammengekommen waren, eine Taschenwerkstatt in Indien gegründet, in Südindien, in Tamil Nadu. In einem kleinen Dorf nennt man es dort, mit 2 Millionen Einwohnern. Coimbatore, und wir hatten einfach durch unsere Verbindung in Hilfswerken dort ein Hilfswerk gefunden, was alleinerziehende Mütter unterstützt. Und wir haben dort damals eine Werkstatt aufgebaut, wo diese Frauen trainiert wurden, so Einkaufstaschen aus Jute und Stoff und Leder zu nähen. Und hatten versucht, dann den affluenten Markt, den reichen Markt hier in Europa zu adressieren mit schönen, teuren Produkten, um auf der anderen Seite dort die Frauen an einen Job zu bringen. Wir hatten auch bei einer der Reisen dann nach Indien Urlaub gemacht, dann anschließend auf Sri Lanka. Ich liebe Tee, so frischen, handgepflückten, waren wir auf einer Plantage. 2-3 Monate später war ich mit einem Geschäftspartner dort und haben erstmal so Tee gekauft, haben versucht auch da so ein Tee-Label zu etablieren. Mr. Nielsen sollte es heißen. Ne? Also ja, ich habe immer wieder versucht, diese Brücke zu schlagen, ne, zwischen, hey, wir müssen und wir können alle profitieren. Ne? Das ist das Schöne an der freien Marktwirtschaft.
Ja.
Das ist das Schöne an der Globalisierung. Wir können es nutzen. Ne? Das, was dort geschaffen werden kann, kann hier verkauft werden. Und durch faire Konditionen kann man halt dort Unterstützung bringen. Aber ja, sehr untriebig gewesen, sagt man mir nach.
Ja, schön. Ja. Die Wirtschaft oder zumindest, sage ich mal, das Startup-Sein oder die Betrachtungsweise, wie in der Gesellschaft die große Wirtschaft auch angesehen wird, hat eher einen explotativen Charakter, ne? Dass man Leute ausnutzt, um Gewinn zu bringen und so weiter.
Ja.
Und von deinem Studium, von deinem Lebensweg hast du sehr idealistische Ansichten, wie die Welt eigentlich sein soll. Wie gehst du mit der kognitiven Resonanz um, wenn es tatsächlich darum geht, okay, Leute müssen jetzt für weniger arbeiten, dafür aber mehr Leistung bringen?
Das habe ich früher auch gedacht.
Ja.
Wie heißt es, ne? Wenn man jung ist, ist man ein guter Sozialist. tatsächlich wurde mir aber dieser Virus beim Studium selber, im Soziologiestudium, ne, wurde ich dagegen geimpft. Ich habe gemerkt, nein, das stimmt nicht. Wenn man in einem Land wie Venezuela aufwächst und merkt, dass wirklich diese produktive Arbeit Menschen helfen kann, wirklich selbstständig zu sein, auf ihren eigenen Beinen zu stehen, dann lernt man sehr schnell, dass eben dieses ganze kapitalistische System bei uns eben auf Freiwilligkeit, auf Freiheit basiert, auf individuelle Freiheit.
Ja.
Kein Mensch wird gezwungen, irgendwo zu arbeiten. Wir können jetzt darüber streiten, ob in bestimmten Volkswirtschaften, ne, die Bedingungen so sind, ja, dass alle irgendwie einen guten Arbeitsplatz haben, dass alle fair behandelt werden und so weiter. Wir sind halt makroökonomisch und global betrachtet einfach auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen.
Ja.
Ja. Aber was ich beobachte ist, dass es halt eine sehr starke Angleichung, sehr schnelle Angleichung gibt in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und deswegen stimme ich meistens nicht mit diesem Argument überein, dass es wirklich nur auf Ausbeutung basiert. Ich glaube eher sogar das Gegenteil. Ja, wenn man halt mit Menschen vor Ort spricht, sind sie dankbar, weil oft haben wir das Gefühl, boah, die armen Menschen, unter was für Bedingungen arbeiten sie gerade.
Ja.
Aber wenn du mit ihnen sprichst, ja, sagen sie, es ist viel besser als vorher. Und was sie immer im Blick halten und auch haben, ja, dort ist dieses, hey, unsere Kinder, dann wird es auch noch viel besser gehen. Ja, das heißt, sie sehen in diesen neuen Arbeitsbedingungen, die für uns hinterweltlich sind und so weiter und so fort, eher sogar eine Hoffnung. Das heißt nicht, dass wir das so akzeptieren müssen, wie es ist und dass es so bleiben darf. Aber wie gesagt, wenn wir das wirklich betrachten, sehen wir allein, was China geschafft hat, ne? Eine Angleichung der Lebensstandards, hunderte von Millionen Menschen aus der Armut gehoben, natürlich auch mit ihrer Art und Weise zu wirtschaften. Ja? Haben wir auch gleichzeitig dieses Problem von 400 Millionen Wanderarbeitern dort. Ja? Aber ich glaube, dass durch die zunehmende Globalisierung, durch die zunehmende Verfreiheitlichung des Individuums, das ja wirklich autonom agieren darf auf dem Markt, wir einfach immer weniger solche Ausbeutungsmuster sehen werden. Mhm. Weil, ne, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ausgebeutet, dann wechsle ich den Job. Und in unseren Wohlstandsgesellschaften hier geht es sogar so weit, dass wir noch nicht mal von physischer Ausbeutung oder emotionaler Ausbeutung sprechen, sondern mittlerweile sprechen wir darüber, dass wenn mein Arbeitgeber mir keinen Sinn, keinen Purpose gibt, ist das schon für mich Grund genug zu wechseln. Ja, und das sind halt die Bewegungen, die wir gerade beobachten.
Also würdest du sagen, im Vergleich zu der Wirtschaft, wie sie hier ist, wie, ja, dass man sagt, okay, ich muss in meiner Arbeit auch einen Sinn finden und wie das zum Beispiel in Indien ist, Hauptsache ich habe Arbeit, dann kann ich Zukunft für meine Kinder schaffen. Ist das der größte Unterschied von den Mindsets der beiden Kulturen? Ist das kulturell bedingt oder einfach durch die Umstände, in denen die Leute leben?
Es ist nicht so, dass sie Hauptsache Arbeit haben und das für sie keine sinnvolle Arbeit ist, sondern im Grunde hast du es selber schon beantwortet, es ist, dass sie ihrem Nachwuchs eine bessere Zukunft geben können. Das ist der Sinn der Arbeit. Ja. Und das ist so dieses Paradoxon. Je größer die Sinnhaftigkeit hinter dem ist, was wir tun, desto größere Opfer sind wir bereit zu bringen. Und ich glaube, das ist eher der große Unterschied. Wir sind in einer gesättigten Gesellschaft, die sehr opferarm ist. Ja, die Opferbereitschaft ist sehr gering. Ja, weil, was würde es denn bringen? Ja, die Menschen haben hier das Gefühl, dass ihr Leben nicht viel besser werden würde oder dass ihr Impact auf Gesellschaft nicht so groß wäre. Ja, während halt Menschen in sich noch entwickelnden Gesellschaften und Volkswirtschaften sofort innerhalb von Jahren einen Riesensprung machen können. Beispielsweise, als wir unsere Flitterwochen in Indonesien gemacht haben, sind wir in einem schönen Restaurant untergekommen. Und die Inhaberin hatte uns erklärt, dass als sie groß geworden ist, in Lehmhütten sozusagen groß geworden ist, sie haben nur Bananen, Fisch und Kokos gegessen. Und innerhalb einer Generation ist ihr ganzer Stamm aufgestiegen und sind Betreiber von Tauch- und Luxusresorts. Innerhalb einer Generation. Ja, das heißt, für mich ist eher die große Diskrepanz nicht mal so sehr die Kultur und so weiter und so fort, sondern vielmehr der Hunger. Sind wir noch hungrig hier? Sind wir noch ambitioniert? Ja. Und dort in Entwicklungsgesellschaften hat man die Notwendigkeit der Ambition und hier kann man sich aussuchen. Muss ich ambitioniert sein? Hier können wir eine ruhige Kugel schieben. Ja. Hier können wir die Hand aufhalten. Ne? Die Wohlfahrtsstaatlichkeit ermuntert uns auch und ermutigt uns auch, häufiger die Hand aufzuhalten und uns damit zufrieden zu geben, was wir haben.
Siehst du den Kern des Problems für den demografischen Wandel in dem Wohlstand, den es hier gibt, dass man jetzt die Wahl hat, die Kinder zu bekommen, wobei man das auch in Indien hat, aber die haben ja das gleiche Problem nicht in dem Ausmaß, wie wir hier haben.
Das ist, du, wenn ich das wüsste, dann würde ich hier mit dem Professor Dieter und Nobelpreis stehen wahrscheinlich, weil das ist wirklich die große Frage, woher kommt das? Diese zunehmende Kinderlosigkeit ist ein Phänomen, was sich eigentlich global gerade durchsetzt. Ja. Ich glaube, in der Sahelzone, Afrika, so gibt es so harten Kern, der irgendwie noch global gesehen sich wirklich fortpflanzt, wo die Entwicklungsraten positiv sind, auch absehbar demografisch. Ja. Aber so richtig hat noch keiner die Nuss geknackt. Woran liegt es? Weil es gibt auch Gesellschaften, die nicht so gut dastehen wie wir, materiell gesehen, aber wo auch die Geburtsraten einfach rapide fallen, wo die Demografie einfach in den Keller geht. Ja. Es gibt viele, viele Thesen. Ne? Zum einen, dass wir wirklich nicht mehr in dem Sinne jagen müssen, wir verlieren den Antrieb. Es gibt Erklärungen, die versuchen, das auf gesundheitlichen Aspekte, gerade bei Männern, festzumachen. Andere sagen, es liegt am Bildungsgrad der Frauen. Das ist auch etwas, was sie global sehen, dass immer mehr Frauen höhere Bildungsgrade erhalten, in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ich weiß nicht, ob es das ist. Weil selbst in Gesellschaften wie unserer siehst du, dass wenn man halt wirklich wohlhabend ist, sogar da die Reproduktionsfreudigkeit höher ist. Also die Ehen werden seltener geschieden, die sind kinderreicher Und dann sagt man, ja, man kann es sich leisten. Ja, aber wir sprechen hier über Niveaus, Einkommensniveaus, ja, die weit über das sind, was man bräuchte. Mhm. Ja, und im Grunde kann man hier schon sagen, dass ein Medianhaushalt schon alles hat und braucht. Mhm. Wie gesagt, auch gerade in unseren wohlfahrtsstaatlichen Rahmenbedingungen, ja, um Kinder, nicht nur eins, zwei oder drei, gemeinsam großzuziehen. Aber ja, wenn du eine Idee hast oder irgendjemand eine Idee hat, würde ich sofort vorschlagen, hey, mach eine Professur draus, mach eine Doktorarbeit draus und ich empfehle dich direkt fürs Nobelkomitee. Ja, weil das ist ein großes Ding. Also nicht umsonst haben wir Leute aus dem ganzen politischen Spektrum, die sich darüber Sorgen machen. Mhm. Aber es ist eine Nuss, die wir knacken werden müssen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Weil gerade hier durch den demografischen Wandel haben wir immer mehr Leute, die eben älter sind.
Ja.
Und es ist kein Geheimnis, dass mit dem Alter der Körper in der Funktion immer weiter nachlässt. Das heißt, wir werden immer mehr das Gesundheitssystem fordern müssen, um eben die Leute einfach am Überleben zu halten, zum einen, damit das akute Gesundheitssystem funktioniert, aber auch in der Funktion zu halten und eventuell auch neue präventive Wege zu gehen. Wo siehst du aus deiner Sicht, dass die Reise gerade in unserem Gesundheitssystem in Deutschland hingehen könnte?
Das, worauf wir hier sehr stolz sind, ist dieser holistische, in Anführungszeichen, holistischer Ansatz unseres Gesundheitssystems. Das heißt, jeder ist bei uns abgedeckt, aber jeder bekommt halt eine ganzheitliche, in Anführungszeichen,
Leistung.
Ja. Das heißt, wir alle haben Zugriff auf unseren Hausarzt, einen Allgemeinmediziner, auf mittlerweile auch psychotherapeutischen oder psychologischen Angeboten.
Ja.
Ja, und wenn irgendwo der Schuh mehr oder weniger drückt, dann schickt man dich zum Spezialisten.
Ja.
Ja, aber wir haben tatsächlich in unserem System und auch in unserem Mindset viel mehr diesen Fokus auf, hey, solange es dir im Allgemeinen gut geht, ist alles gut. Und nur wenn es wirklich irgendwo richtig doll wehtut und auch länger wehtut, dann schicken wir dich.
Ja.
Was ich gerade beobachte, ist tatsächlich eben viel mehr diese Fetischisierung des Gesundheitsangebots. Ja, man sieht es, jeder kennt Apps wie Calm und so weiter, die schon seit Jahren eben dieses Thema mentale Gesundheit fokussieren. Wir haben bei uns hier im Open Accelerator zum Beispiel Mind Elevate, die das versuchen, oder ihr selber. Ja, was ich halt sehe, ist eben, dass es eine stärkere Fokussierung auf Nischenprobleme gibt. Ja. Warum? Weil mittlerweile auch klar ist, dass unser Gesundheitssystem und vor allen Dingen die Dienstleister im System komplett überfordert sind.
Ja.
Wir hatten allein letzten Samstag auf dem Geburtstag ein Gespräch mit einer Medizinerin, die in einem Krankenhaus tätig ist. Und ja, ich würde hier nur das Leid wiederholen, was sie täglich erleiden muss, aber wir alle wissen es. Man muss nur zum Arzt gehen, unangemeldet, weil man richtig Schmerzen hat und dann weiß man, wie überfordert wir alle
sind.
Das System ist.
Ja,
und das ist halt so dieser Trend, den ich gerade sehe. Es ist diese Individualisierung des Angebots und gleichzeitig dieser Entdeckung von Nischen bis hin zu dieser Adaption von Produktisierungsstrategien. Gerade so in Marketingagenturen und so weiter sieht man das häufiger, diese Produktisierung von Leistungen, von Dienstleistungen.
Ja.
Man schafft Bündel, man schafft Pakete, man schränkt sich aber auch im Scope ein. Was wollen wir anbieten? Was für ein Problem wollen wir tackeln?
Ja.
Und was ich sehe, ist, dass das nach und nach auch im Gesundheitsbereich sich durchsetzen wird und auch wahrscheinlich muss, weil wir ansonsten das nicht haben werden, was du sagtest, gesundes Alter.
Ja, ja. Das Problem wird immer weiter akuter werden, weil, wie gesagt, durch den demografischen Wandel ist der Nachwuchs einfach nicht da und die Lebensspanne ist länger. Durch das Gesundheitssystem ebenfalls.
Ja.
Das heißt, in gewissem Sinne ist es auch dem Gesundheitssystem verschuldet, dass wir so viel Arbeit haben.
Ja.
Ich würde es nicht als negativ betrachten. Das ist gut, dass wir länger leben, dass wir diesen Wohlstand haben. Aber wie du es gesagt hast, da kommt immer die Frage, was können wir damit tun? Wie können wir das verändern? Wie können wir das beeinflussen? Und man sieht auch in anderen Bereichen, dass die künstliche Intelligenz auch dafür eingesetzt wird, um eben bestimmte Bereiche zu entlasten.
Ja.
Wo siehst du aus deiner Perspektive den Einsatz der KI im Gesundheitsbereich?
Das ist halt so das Ding. Was meinen wir mit KI? Mhm. Ja, wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen, aber ich glaube, so der Grundtenor, wenn man sich alle Technologien anschaut, nicht nur die Large Language Models wie ChatGPT, dann meinen wir damit intelligente Systeme. Mhm. Ja. Ich verweise immer gerne auf Talks von Professor Gunter Dück, der schon seit Jahren darüber spricht, ja, wie viel besser zum Beispiel die Diagnostik und Anamnesen werden, ja, wenn man halt auf Daten zugreifen könnte, auf die ein Hausarzt nicht zurückgreifen kann. Ja. Weil er einfach die Zeit dafür nicht hat. Allein, selbst wenn die Daten aufbereitet werden in irgendeiner Datenbank, mit welcher Zeit soll er denn bitte darauf zugreifen? Ja, das ist zum Beispiel ein Feld, wo ich wirklich sehr, sehr große Chancen sehe. Ja, dieses, hey, das Beispiel, was Professor Dück bringt, ist, wir alle haben irgendwelche Besonderheiten in unserer DNA, die zu besonderen Beschwerden führen, die irrelevant sind in dem Scope von dem, was ein Hausarzt oder ne, unsere lokale Demografie irgendwie ist. Wir sind einfach ein Ausreißer. Ja. Es lohnt sich für das System nicht, für uns ein spezielles Angebot, ja, oder sich die Mühe zu machen, für uns speziell eine Therapie zu entwickeln. Ja. Aber eine KI könnte ja über alle diese einzelnen Fälle lernen.
Ja.
Ja, und mir dann wirklich ein individuelles Angebot. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ne, aber in letzter Zeit, wenn ich irgendwo eine Beschwerde habe, ich war häufig schon genug beim Arzt und weiß ungefähr, wie er Fragen stellt und wie so eine Anamnese abläuft.
Ja.
Was mache ich? Hallo ChatGPT. Ja, ich habe das und das und das. Ja, was sagst du?
Ja.
Ja, und dann sagt ChatGPT mir, was ich habe. Ja, und natürlich immer mit der Empfehlung, geh zum Arzt und so weiter und so fort. Aber häufig war ich schon in der Lage, viel eher den Spezialisten zu konsultieren. Das ist eine weitere Chance, die ich sehe. Also nicht nur, dass KI-Systeme auf Daten zurückgreifen, die ein Hausarzt nicht hat, ja, aber vor allen Dingen, dass die Schwelle massiv runtergebracht wird. Ja, für mich als Patienten. Ja, ich konsultiere eher, weil die Hürde nicht mehr so hoch ist.
Ja.
Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, als würde ich meinen Hausarzt belasten mit, ich habe irgendwie Wehchen oder einfach nur eine Idee oder eine Sorge oder ein paar Tests, die ich mal machen will.
Ja.
Ja, und sehe dann gleichzeitig Leute im Wartesaal, die kurz davor sind abzukratzen, salopp gesagt. Ja. Das ist etwas, wo ich ein Riesenpotenzial sehe. Ja. Und das andere, worauf ich verweisen würde, ist ein Freund von mir, der ist Arzt, promoviert und er hat das selber gesagt auch, ne? dass er schon langsam das Gefühl bekommt, ja, dass die ChatGPT selber ja, viel empathischer ist als er nach einer 16-Stunden-Schicht, ja, wo er trotzdem noch jemand betreuen muss. Dass, aber auch ChatGPT, was die Anamnese angeht und die Diagnostik ist, ja, ist nur eine Frage der Zeit ist. Insbesondere bei der Früherkennung von Sachen, die wirklich sehr große Nachwirkungen und Belastungen mit sich bringen würden, wenn man sie nicht rechtzeitig behandelt.
Ja. Ja, ChatGPT und Co., das ist ein Unterbereich der KI, hast du richtig erkannt. Ne? Es gibt noch Robotik, Bilderkennung und. In der Diagnostik gibt es sehr viele Wege, wie man das einsetzen kann. Ne? Durch Durchscannen von MRT-Scans und da kann eben das KI-System viel genauer festsagen, wo der Tumor oder die Problematik liegen könnte. Das ist schon richtig. Die Technologie ist schon sehr weit, ist manchmal auch besser als Ärzte oder andere Gesundheitsdienstleister. Aber da gibt es zwei große Probleme, die ich sehe. Zum einen ist es der Datenschutz. Alles, was man in die KI eingibt, bleibt auch in der KI und wird verwendet, um neue, ne, man nennt LLM, Language Prediction Model. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Ratesystem, was versucht zu raten, was das nächste Wort sein kann.
Ja. Ja.
Und daraus folgt auch das zweite Problem. Das ist natürlich auch anfällig für Fehler.
Ja.
Und wenn wir über Gesundheit sprechen und wenn jemand einem falschen Rat folgt, das kann ziemlich böse Konsequenzen haben.
Ja, da hole ich mal den Soziologen bei mir wieder aus der Reserve.
Ja.
Wie sieht es dann aber insgesamt in der Population aus? Ne, etwas, womit wir uns schon etwas länger beschäftigen, ist das Thema autonomes Fahren. Und das Ganze hat sehr viele ethische Implikationen. Ja, und wir scheuen teilweise zu Recht, aber teilweise zu Unrecht die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja. Aber mittlerweile sprechen die Daten für sich. Mhm. Ja, wer in den letzten Jahr in San Francisco war, zum Beispiel, ja, sieht die Waymos. Mhm. Ja, und es gab sehr viel Widerstand. Mhm. Aber mittlerweile macht sich der Einsatz von Waymos in den Statistiken bemerkbar. Mhm. Ja, Tesla verfügt über Milliarden von Meilen wahrscheinlich, ja, und Daten über diese Meilen, die gefahren wurden. Und die Frage, die man sich stellen muss, gesamtwirtschaftlich, ist erstmal, okay, ja, alles ist mit Risiko behaftet. Ja, aber ich sage auch immer, was ist denn das Risiko, nicht zu handeln? Okay, wir können Fehler begehen, indem wir versuchen, etwas zu bauen. Ja, Errors of Commission. Ja, aber wenn es um das Thema Purpose geht zum Beispiel auch und diese proaktive, intentionale Prägung und Gestaltung von Gesellschaft und von Lösungen, müssen wir auch noch eine andere Fehlerquelle immer im Auge behalten, nämlich Errors of Omission. Ich hätte handeln können, hab's aber nicht getan. Ja? Und deswegen finde ich, dass diese Debatte nicht so leicht von der Hand zu weisen sein sollte. Einfach nur, weil es fehlerabhängig ist. Ja. Wir müssen diese Debatte führen gesellschaftlich, aber wie gesagt, ich persönlich weiß, wie ein LLM funktioniert, weiß, dass ChatGPT halluzinieren kann. Und trotzdem frage ich es. Warum? Weil ich das manchmal auch von meinem Arzt denke. So, er hat auch einen schlechten Tag, er ist auch nur ein Mensch, auch Menschen machen Fehler. Ja, und am Ende will ich zumindest mehr das Gefühl haben, dass ich mehr Verantwortung übernehme für meine Gesundheit. Das ist das eine. Zu dem anderen auch, dieses erste Thema, was du ansprachst, ne, die technologische Infrastruktur, Thema wie Datenschutz und so weiter. Ja. Auch komplex. Ich versuche das trotzdem mal runterzubrechen, so welche Brille habe ich darauf. Ja, ich denke, dass Open Source hier wirklich vielversprechend ist und wir sehr viel mehr in Open Source setzen müssten, weil einfach nur durch diese Moore's Law, die Effizienzzunahme in dieser Technologie, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jedes Handy ein Modell behausen kann, was 10-mal so stark ist wie das Top-Modell gerade von xAI Grok, was gerade alle Benchmarks überboten hat von den Konkurrenten oder OpenAI. Dieses Thema Datenschutz hätten wir damit praktisch fast schon gelöst, weil wir in der Lage sein werden, alles lokal laufen zu lassen. Trotzdem sollten wir, nochmal dieser Case, ich habe irgendwie eine seltene DNA-Kombination mit irgendeiner seltenen Krankheit oder Beschwerde, die sonst keiner hat. Es wäre trotzdem schlau für mich, nicht nur mit meinen lokalen KI zu reden, sondern wirklich auch diesen Vergleich zu haben mit anderen. Datenschutz ist am Ende ein Trade-off. Ja, und ich habe zurzeit nicht das Gefühl, dass wir gesellschaftlich auf der richtigen Seite des Trade-offs sind. Ja, wie gesagt, es geht nicht nur darum, was für Fehler und Probleme wir vermeiden durch das, was wir tun, welche Fehler begehen wir, sondern vielmehr, welche Probleme lösen wir nicht, weil wir diese Einstellung gegenüber Datenschutz, Privatsphäre und so weiter haben. Ja. Und ich finde, wir sind da einfach noch nicht kreativ genug. Ja, im Sinne von, es gibt eigentlich schon Distributed Systems, Privacy, bewahrende Systems und diese Kombination von Blockchain-Technologie mit eben KI. Ne? Ironfish ist zum Beispiel so ein Blockchain-Projekt, was ich schon seit längerem verfolge, die genau eben für Gesundheit zum Beispiel Anwendung eben eine Blockchain schaffen, wo zum einen dieser Austausch möglich ist von Daten unter gleichzeitiger Wahrung von Privatsphäre und Anonymität. Es ist technisch möglich. Dass wir aber die ganze Zeit sagen, es wäre nicht möglich, ist für mich eigentlich nur ein Symptom von, wir wollen nicht, dass es möglich ist. Ja? Und das ist so diese Spannung, die wir halten. Ich glaube, alles ist möglich, wenn wir es wollen. Ja. Die Frage ist nur, wie schnell schaffen wir es endlich, in diesen gesellschaftlichen Konsens auch zu bilden.
Für uns war vor 20, 30 Jahren Internet eine neue Erfindung. Es war ein Hype.
Nein, Merkel sagt, es ist immer noch Neuland. Selbst vor 10 Jahren.
Selbst vor 10 Jahren. Es war alles Neuland. Ja. Jetzt haben wir KI, was die Weiterentwicklung ist von Internet, weil wir hatten schon zuvor Zugang zu der Information, die in der KI schon gegeben ist. Was die KI im Grunde macht, die verpackt es besser und verständlicher für uns.
Ja.
Wenn wir das so betrachten, ist KI wirklich eine Lösung für unsere Probleme? Ist es vielleicht eine Bubble?
Ich glaube, aus finanzieller Sicht auf jeden Fall eine Bubble, weil es immer so ist. Der Wunsch der Menschen nach Hoffnung übersteigt immer die Realität.
Ja.
Aber das ist halt Hoffnung.
Ja.
Okay? Das ist die Funktion von Hoffnung. Sie sieht etwas, was noch nicht da ist, was noch nicht sein kann.
Ja.
Ja? Oder Glaube. Ja?
Ja.
Wie heißt es so schon? Paulus hat das ja definiert. Glaube ist die Zuversicht der Hoffnung, die wir haben. Und insofern ist jede Bubble eigentlich ein guter Prophet.
Ja.
Es gibt ein interessantes Buch von Bern Howard, meine ich, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe, bei Stripe Press. Ne? Die Firma Stripe hat einen eigenen Verlag, wo sie Bücher publizieren, wo sie denken, hey, das sind Thesen, die werden so nicht häufig gehört, aber sind wirklich wert, richtig gehört zu werden. Und eins dieser Bücher von diesem Bern ist eben dieses Positive an finanziellen Bubbles. Ja, dass sie etwas schaffen, was sonst nicht möglich wäre. Durch diese übertriebene Hoffnung werden ganz viele finanzielle Mittel freigesetzt. Ja, vieles wird schiefgehen, aber dadurch wird ein Momentum geschaffen, ja, was nicht mehr aufhaltbar ist. Und es ist halt immer nur eine Frage der Zeit gewesen in der Geschichte von Bubbles, bis wieder die Industrie sich nicht nur erholt hat und den Peak erreicht hat, sondern bei weitem übertroffen hat. Ja. Natürlich gibt es hier und da vielleicht Ausnahmen. Ich glaube, der Wohnsektor, ne, ist eins dieser Felder, wo wir noch absehen müssen, inwiefern sich eine Bubble überhaupt da gebildet hat oder nicht.
Ja.
Aber zum Thema KI jetzt würde ich sagen, ja, auf jeden Fall ist es eine Bubble. So what? Dann lass uns doch die Liquidität, die gerade in dem Markt gespült wird, nutzen.
Ja.
Ich sehe eher die Herausforderung, kriegen die richtigen die Ressourcen? Ja, sind das wirklich Purpose-Driven Founders ja, oder Philosophical Founders, also Menschen, die sich wirklich Gedanken darüber machen, wie ihre Arbeit Gesellschaft de facto prägt. Ja. Und das macht mich aber wiederum Hoffnung, wenn man sich wirklich dann betrachtet, wer ist denn aus dem Dotcom-Bubble und Crash hervorgegangen, wer hat überlebt. Das ist eine hohe Koinzidenz von den Überlebenden des Dotcom-Crashes mit Menschen, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die nicht einfach nur schnell irgendwie einen Trend, eine Welle mitgeritten haben, sondern sich wirklich Gedanken gemacht haben, wir sehen eine bessere Gesellschaft, wir haben eine Hoffnung für eine bessere Gesellschaft und wir stehen zu unseren Prinzipien.
Ja.
Ja, und sie haben überlebt. Ja, das sind dann halt die Amazons, die PayPals und so weiter und so fort, auf die wir heute ja als Vorbilder zurückschauen.
Jetzt haben wir uns einen Blick geschaffen über die Makroökonomie, auch über die Mikroökonomie. In Verbindung mit dem, was du tagtäglich tust, den Startups, diese auch ihren Weg zu begleiten. Wo würdest du mehr unternehmerische Tätigkeit wünschen? Wo denkst du, wo hakt das momentan?
Überall, viel mehr, überall. So gründet.
Ja. Aber schwerpunktmäßig.
Ja, ich glaube, dass eben basierend auf auch den Punkten, die wir vorhin sprachen, der demografische Wandel, die Veralterung der Gesellschaft, aber da auch Gesellschaft, also wenn man sich die aktuelle Boomer-Generation anschaut, die sind fit in Turnschuhen.
Ja.
Ja? Und wenn ich dann aber uns damit vergleiche, ich weiß nicht, ob man mir mein Alter ansieht, aber offensichtlich nicht, weil in letzter Zeit wurde ich häufiger angesprochen zwischen irgendwas 25 und 40. Also die Spanne ist halt sehr breit.
Ja.
Und wenn ich das im Auge behalte und betrachte, dann würde ich mir tatsächlich sehr gerne präventive Lösungen, individualisierte Lösungen wünschen. Ja, damit es halt gar nicht zu diesen Problemen kommt.
Ja.
Ja, weil es wird uns nichts bringen, auch gesamtgesellschaftlich, wenn wir einfach nur warten, bis die harten Probleme kommen und wir dafür dann eine tolle Lösung haben.
Ja.
Ja, wir müssen eher wirklich in diesen präventiven Bereich gehen, in diesen halt tatsächlich holistischen, gleichzeitig individualisierten Angebot.
Ja.
Ja, das müssen wir schaffen. Ja, wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einfach den Spezialisten nur dann abholen oder konsultieren, wenn es dann schon fast zu spät ist.
Ja.
Ja, das ist einfach ein sehr spannendes Spannungsfeld. Ja. Ja, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel mehr Gründerinnen und Gründer dort eingreifen, wo es sich noch lohnt. Mhm. Ja? Und für die harten Fälle, ne, wo man es einfach nicht absehen konnte oder wo sich dann doch ein Krebs oder sonst was entwickelt hat. Ja. Ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Pfad. Da sind schon Gelder allokiert und so weiter, aber da gibt es auch viel Regulatorik, viele Hürden, ja, viel Credentialism, bis man dort tätig sein kann. Ja. Als Gründerin von einem Startup oder Gründer von einem Startup hat man es bei diesen präventiven Bereichen eigentlich ist noch sehr gut. Auf der anderen Seite muss man aber mit dem Problem umgehen, ne? Ist das denn validiert? Ist das wissenschaftlich fundiert, was du tust?
Ja.
Aber ich sage auch immer gerne, die Wissenschaft hängt der Praxis 10 Jahre hinterher mindestens. Mhm. Irgendwann wird es die Studien geben. Ja, irgendwann wird es Studien geben zu, hey, Kalm ist so groß geworden, wir konnten jetzt endlich mal eine repräsentative Studie ziehen, ne? Weil so viel Prozent der Bevölkerung es nutzen und wir konnten einen kausalen Effekt erkennen.
Ja.
Ja? Aber ja, so viel dazu.
Ja. Um da noch mal kurz drüber was zu sagen. Du hast gesagt, ja, die Boomer-Generation ist fit für den Turnschuh. Nicht alle. Ja. Ja, ich sehe sie auch tagtäglich in meiner Praxis. Unsere Generation, ja, da gibt es viel Potenzial. Aber den Zusammenhang, den ich gesehen habe, auch in meiner Praxis, zwischen Menschen, die fit sind und Menschen, die nicht fit sind, das sind einfach die Gewohnheiten.
Mhm.
Was für Gewohnheiten hast du im Lebensverlauf entwickelt? Menschen, die schon von früh zum Beispiel sportlich aktiv waren, haben diese Gewohnheit auch in ein späteres Leben übertragen und sind demnach auch im Alter viel fitter, weil sie einfach Übungen machen, auf ihren Körper achten, der Gesundheit bewusster sind und dahingehend auch das Selbstbild.
Ja.
Was vielleicht bei unserer Generation der Fall war, unser Bild, wie wir uns sehen von außen, wurde von anderen geschaffen.
Ja.
Es ist mehr was Destruktives, muss Leistung bringen, man muss das machen, dies. Sprich, wir haben uns nicht als gesunde Menschen gesehen.
Mhm.
Und wenn du dich als gesunden Mensch siehst, dann wirst du dein Verhalten hinterfragen.
Mhm.
Das heißt, du wirst denken, würde ein gesunder Mensch jetzt rauchen oder nach 12 Uhr bei Maggis Burger bestellen, sonst was. Das sind auch Gewohnheiten.
Ja.
Und aus meiner Sicht die Lösung für das Problem ist, dass Fortbilden und Erklären und wirklich Definieren von Gewohnheiten und vom Selbstbild, weil wenn wir das wirklich konkret für jeden Einzelnen schaffen, so wie die Person sich sehen möchte, das würde nicht nur das Verhalten verändern, sondern auch nachhaltige Auswirkungen auf den eigenen Körper und die Gesundheit haben.
Ja.
Und da gibt es in unserer Gesellschaft einfach durch das Internet, durch die Medien, da gibt es keine Struktur, es gibt keine Kultur oder eine Nischenkultur, die nur sehr wenige befolgen.
Das, was du ansprichst, ist für mich immer ein gutes Beispiel für das, was ich im Philosophical Founder nenne. Deswegen machen mir die Gespräche immer mit dir Spaß.
Ja,
ne? Wir fangen immer eben kurz was besprechen und dann haben wir uns doch eine Stunde verquatscht.
Ja.
Ja? Weil es genau darum geht. Okay? Also das ist auch das Potenzial, was Startups und Gründerinnen und Gründer wie du oder ich haben. Mhm. Ja? Insbesondere im Health-Bereich. Ja? Mhm. Wir müssen das Ganze holistisch betrachten. Es hat immer eine philosophische Komponente, eine weltanschauliche Komponente.
Ja.
Ja? Weil sowas wie Gewohnheiten, sowas wie Selbstbild, was ist es denn, wenn nicht einfach eine fleischgewordene, ja, routinierte Weltanschauung?
Mhm.
Ja? Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von dem Thema Purpose. Mhm. Wenn man sich nämlich die Literatur dazu anschaut, ne, erkennt man genau das. Menschen, die in dem Sinne ein gesundes Selbstbild haben oder die ein Sense of Purpose haben.
Mhm.
Ja? Und Purpose ist definiert als das Verfolgen klarer Ziele unter bestmöglichen Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen, aber um Dritten zu dienen.
Mhm.
Wer sowas hat, passt seine Routine an.
Ja.
Er hat einfach ein bestimmtes Filter.
Ja.
Über das mache ich, das mache ich nicht.
Ja.
Ja, ich sage immer, eine Weltanschauung ist wie diese Brille.
Mhm.
Ja, und diese Brille hat bestimmte Filter, die mir erlauben, bestimmte Sachen wahrzunehmen und andere gar nicht in Betracht zu ziehen, weil ich sehe sie nicht. Ich bin blind für sie.
Ja.
Ja, eine selektive Blindheit, das ist jede Weltanschauung. Und das ist nicht schlecht, das ist gut.
Ja. Ja.
Ja, und ich glaube, dass wir gerade noch in einer Übergangsphase leben, wo eben diese ganzen Themen wie Selbstbild, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens, plus die zur Verfügung stehenden Technologien, Wohlstand, materiell, aber auch sozial, unsere Generation, Millennials, besonders herausfordern, eben das richtige Maß zu finden, das richtige Selbstbild, die richtige Identität zu finden. Ich habe meine Bachelor-Thesis genau über dieses Thema geschrieben, ne? Inwiefern wir mehr und mehr auf Markenkonsum zurückgreifen oder auf Marktangebote zurückgreifen, um unsere Identität zu konstruieren, weil wir einfach nicht mehr so viel Identität mitgegeben bekommen wie früher. Von unserer Familie, von unserer Religion, von unserer Parteizugehörigkeit etc. Aber das wird halt der Punkt sein und das ist halt eben auch die Chance von eben Startups, dass sie eben hier proaktiv sein können. Sie können hier wirklich sagen, hey, wir haben eine Weltanschauung. Wir glauben, ne, was du zum Beispiel vorhin gesagt hast, dass wir uns als gesunde Menschen betrachten sollten. Okay? Oh wow, das ist interessant. Tell me more. Ja, was meinst du denn mit Gesundheit? Definier Gesundheit. Ja. Ah, okay, jetzt sehe ich mich durch die Brille von Ivan. Ja. Und ich fange an, das zu adaptieren. Und wenn ich mit dir einverstanden bin, dann nutze ich dein Produkt. Weil ich weiß, woher du kommst und ich weiß, was für Entscheidungen deine Weltanschauung, die du durch dein Produkt zum Ausdruck bringst, ne, ich treffen sollte, ich präferieren sollte. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, was das angeht gerade. Und ich glaube, dass insgesamt wir schon gerade eine positive Entwicklung machen. Unter der Voraussetzung, wir bleiben alle im freien Markt und wir haben alle diese Wahl. Ah, der Ivan gefällt mir, ne? Na, der hat was gesagt oder irgendwie dieses Produkt, ich bin nicht ganz damit zufrieden, ich habe mir aber ein anderes Angebot angeschaut. Solange das gewahrt ist, werde ich auch weiterhin optimistisch sein, dass es sich auch positiv auflösen wird und dass wir in 10 Jahren viel besser dastehen werden als heute.
Ja, da gebe ich dir recht, das ist eine sehr positive Entwicklung. Gut, jedes Unternehmen hat das Ziel, ein Monopol zu werden, weil dann hat man die besten Marktverhältnisse, kann die Preise diktieren und. Das ist natürlich durch das Kartellrecht und wie der freie Markt geschaffen ist, stark eingeschränkt. Aber das Problem liegt zum Teil auch in der Wahl. Wir haben zu viel Auswahl. Und was ich öfter erlebt habe, auch bei meinen Patienten, wenn du zu viel Auswahl hast, ne, sagen wir mal Sport, okay, ich kann schwimmen gehen, ich kann Radfahren gehen, ich kann alles machen, aber alles versetzt einen auch in einen Zustand, wo man auch nichts macht, weil man nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wurde unserer Generation einfach durch die Menge an Optionen genommen. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten schaffen, wie man für sich die Entscheidung treffen kann, wie man das Selbstbild so schaffen kann, dass die Entscheidungsfindung einem leichter fällt. Mal ganz allgemein.
Der famose Choice Overload.
Ja.
Barry Schwarz hat ja diesen famosen Tech-Talk darüber gehalten. Nachdem ich das gehört habe, habe ich mich ein bisschen mit Daniel Kahneman dann befasst, über System 1, System 2. Und das ist halt die Frage. Ne? Wir müssen jetzt, was Identität angeht, viel proaktiver sein. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, hat vor über 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile ein Buch rausgebracht, das Startup of You. Weil er sagte, wir müssen proaktiver werden. Wenn es um Karriereentscheidungen geht, müssen wir unser Leben als ein Startup betrachten. Wir müssen agil werden, wir müssen Risiken eingehen.
Das ist auch wieder Identität.
Genau. Und das ist halt genau das, was du ansprichst, ist eben das einfach nur eine konsequentere Individualisierung. So nennen wir das in der Soziologie. Dass wir immer mehr Verantwortung übernehmen müssen für uns selber, Entscheidungen treffen müssen. Und gleichzeitig sind wir aber mit der Masse an Entscheidungen oder Freiheiten, die wir haben, überfordert. Weil es einfach viel günstiges Angebot gibt. Gott sei Dank. Aber da falle ich halt wieder zurück auf das Thema Purpose. Das ist das, was ich so attraktiv finde. Oder Weltanschauung allgemein. Ich bin religiöser Mensch. Ich bin überzeugter Christ. Und diese Brille hilft mir so ungemein, Entscheidungen zu filtern.
Eben.
So. Und ich glaube, dass das eben...
Das ist auch einer der Gründe, warum religiöse Menschen glücklicher sind.
Ja.
Weil die leichter haben, im Leben Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Weil die Unfähigkeit, eine Entscheidung zu fällen, ob ich was tue oder nicht, warum ich das tue, das ist eine extreme mentale Belastung.
Ja.
Und das macht unglücklich, das macht
ja.
müde. Und wir verlieren das durch unsere Möglichkeiten und Freiheiten.
Ich glaube, sogar durch die zunehmende Säkularisierung, würde ich ja sagen. Ne? Es entstehen jetzt aber neue Pseudoreligionen. Ja? Wenn man sich zum Beispiel so jemand wie Brian Johnson anschaut, mit seinem Blueprint und der auch letztens vor ein paar Monaten auf X eben als Twitter gesagt hat, ich möchte eine neue Religion gründen. Mhm. Warum? Weil er sieht genau diese Not. Menschen brauchen halt, sie brauchen ein Framework, was über sie selbst hinausgeht, was ihnen einfach beim Filtern hilft. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir immer danach konsequent handeln werden. Aber es wird uns zumindest als Gewissen dienen.
Mhm.
Ja, das ist zum Beispiel, was ich mit meinem Tool versuche. Ich versuche, Gründerinnen und Gründern zu helfen, mal den Purpose der Company so zu definieren, dass sie immer im Rückblick alle 6 Wochen darauf schauen können und sagen können, ich habe es gut gemacht. Ich habe ein gutes Gewissen, ich kann weitermachen. Mhm. Ich kann meine Ansprüche erheben, meine Ambitionen erhöhen. Oder sie haben ein schlechtes Gewissen. Ja?
Ja.
Es heißt ja noch lange nicht, dass es objektiv falsch ist, in dem Sinne. Ja? Weil wer weiß schon, was zum Erfolg oder Misserfolg führen wird.
Ja.
Ja? Aber es ist schon eine sehr starke Hilfe, allein für mich in meinem Leben zu wissen, okay, ich habe einen Auftrag, ich sehe ganz klar, was für ein Ziel ich verfolge, ich weiß, warum es für mich bedeutsam ist und ich sehe auch ganz klar, wer davon profitieren würde. Ja? Und somit treffe ich Entscheidungen. Ja? Und manchmal werde ich falsch liegen. Eigentlich recht häufig.
Meistens.
Danke. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass das alles in der Linie verfolgt. Weil ich halt eben aber Klarheit habe über das Framework, über meine Weltanschauung. Und die entscheidet, ob die Linie noch die richtige ist oder nicht. Aber das ist etwas, das ist so der Punkt, wo ich mich so frage, ob das gut geht, wenn man sich gerade so Bildungssysteme anschaut, wie man Medienkonsum, soziale Medien und so weiter betrachtet. Vor ein paar Jahren haben wir über Financial Literacy gesprochen, heute bräuchten wir eher soziale Medien Literacy oder Information Literacy. Was ist Information, was mache ich damit? Als in den quantitativen Wissenschaften, Sozialwissenschaften, sagen wir auch immer, Daten sind nur so gut wie die dahinterliegende Theorie. Ja, was nützt es mir, Daten zu sammeln, wenn ich nicht ganz konkrete Annahmen habe, Hypothesen haben, gegen die ich diese Daten setzen kann?
Setzen kann, das Problem, was ich hier sehe, ist, wir können natürlich Bilder vorgeben, Identitäten vorgeben, aber die Interpretation der Identität und die Art und Weise, wie wir das für uns definieren, ist immer eine andere. Wie du es vorhin gesagt hast, ist abhängig vom Individuum.
Ja.
Das kannst du auch mit deinem System, mit Kosama, versuchen und machen. Aber jeder will es anders interpretieren.
Ja.
Man kann Daten sammeln, man kann es auswerten, aber trotzdem wird es Leute geben, die das missverstehen.
Ja.
Und ich denke, wo viel Potenzial drinsteckt, ist eben in der Suche und der Hilfe der Person, die das vielleicht nicht verstanden hat. Wie kann ich der die Tools mitgeben?
Ja.
Kannst du vielleicht für Kosama auch ein bisschen überlegen, dass man, falls ich etwas nicht verstanden habe, wie kann ich das für mich anders definieren?
Ja.
Kann mir das vielleicht jemand anders erklären?
Ja.
Ja, und da kommst du auch nochmal ins Spiel, um das weiter zu verdeutlichen.
Ja. Eine Voraussetzung, damit das funktioniert, was du gerade sagst, ist, dass ich ein Vorbild brauche.
Ja.
Jemand, der ein Leben lebt, das so attraktiv ist, dass ich es nachahmenswert finde.
Deshalb ist Jeff Bezos, Elon Musk, obwohl die einfach stinkreich sind und das sind keine guten Menschen, sind es viele Leute, die nacheifern, die sie toll finden, einfach weil die das Leben leben, die derjenige lieben will.
Jeder Influencer. Und andersherum ist jeder Follower eines Influencers eben auch dann so ein Datenpunkt, den ich halt mit dieser Brille interpretieren würde, dass wir alle irgendwo diesen Wunsch haben, jemandem nachzufolgen. Wir wollen es sehen. Wir wollen eben diese Hoffnung haben. Und sobald wir einen Ankerpunkt haben, kognitiv, das heißt eine Person, eine konkrete Person, ist auch immer das, was ich den Startups sage, hört auf mit Personas zu arbeiten. So gerade Early Stage. Nennt mir eine Person, die bereit ist, eure Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, weil sie euch das abkaufen. Dieses Thema Kohärenz ist halt etwas, was in den letzten Jahren sehr kaputt gegangen ist, weil es super leicht ist, gerade auf bildbasierten Medien, einen Schein zu wahren, der überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmen muss. Ja? Aber ich glaube, dass auch diese Zeiten bald vorbeigehen werden und Menschen wirklich nach Substanz fragen werden, nach dieser eben Kohärenz. Deswegen versuchen wir, ne, das, das Tool, was ich entwickelt habe, das nennt sich Roadblocker Index. Und im Grunde misst ja die Diskrepanz zwischen dem, was Ivan claimt und behauptet, wer er sein will, und dem, was er wirklich lebt.
Ja.
Und ich glaube, dass, Menschen mehr und mehr nach solchen Tools suchen werden und eben gerade auch in dem Gesundheitssystem. Wenn sie von sich selber glauben, dass sie jemand sind, der Körper wertschätzt, ne, Gesundheit wertschätzt, dann werden sie auch auf Angebote wie auch zugehen. Weil sie da diese Kohärenz sehen zwischen ihren Ambitionen und dem, was deine Brand ihnen bietet. Und dann werden sie dann auch zu Kunden, zu glücklichen Kunden. Und im Grunde willst du das ja auch. Ne? Ja. Menschen, die zu dir passen, Menschen, denen du wirklich helfen kannst, die dasselbe wollen, was du erreicht oder anbietest.
Ja, das ist der Sinn vom Branding.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viele Themen abgedeckt, auch ein bisschen in die Tiefe gegangen in Bezug auf Individualisierung, Gewohnheiten etc. Möchtest du zum Abschluss noch einen kleinen Call to Action für unsere Zuschauer geben, vielleicht in Bezug auf deine Tätigkeit?
Ja, ich würde es mal in zwei teilen. Ich würde sagen, allgemein, viele haben Angst vor diesem Thema Purpose. Es ist ein riesen Moloch.
Ja.
Und viele haben auch intuitiv dieses Gefühl, auch zu Recht, dass es halt sehr konsequent ist. Dass es halt weitreichende Konsequenzen für ihr Leben hat, zu definieren, was ist denn mein Purpose. Aber ich habe vorhin die Definition genannt. Und ich glaube, viele überfordern sich, indem sie versuchen, vorab zu definieren, was sie am Sterbebett sagen wollen. Was nicht verkehrt ist, ist eine gute Übung. Aber ich bin jemand, der versucht, jeden Tag zu optimieren. Und wenn jeder Tag gut ist und besser wird, dann wird sich das Gesamtbild schon ergeben. Ich habe vorhin am Anfang erzählt über die ganzen Reisen, die ich gemacht habe. Wir haben versucht, Tee-Business abzubauen, Taschen-Business. Ich habe Fenster geputzt. Was haben wir nicht alles schon getan? Und jetzt bin ich heute hier. Und ich kann an meinem Leben selber absehen, dass dieser Versuch, einfach nur heute richtig zu leben, mir helfen wird, das Muster zu erkennen. Mich selber zu erkennen, meine Identität, meine Talente, meine Stärken. Als kleiner Tipp, einfach wirklich für jeden, der die Reise wagen will, dem möchte ich einfach nur drei Fragen mitgeben. Was für ein Ziel verfolgst du heute? Sei wirklich absichtsvoll. Zweitens, wie kannst du sicherstellen, dass du dein Bestes gibst, um dein Ziel für heute zu erreichen? Und drittens, inwiefern wird die Erreichung dieses Ziels jemand anderem nützen, nicht nur dir? Wenn du das behaupten kannst, diese drei Fragen positiv beantworten kannst für dich, dann hast du einen Tag mit Purpose. Und 7 Tage mit Purpose machen eine Woche mit Purpose, 52 Wochen machen ein Jahr mit Purpose, und Jahre machen Dekaden machen ein Leben. Das ist das Erste, was ich mitgeben will. Das ist etwas, was ich halt durch diese Tools bei Kusama, mit Kusama, auch bei den Startups versuche, mit hineinzugeben. Und das wäre also der zweite Takeaway, den ich euch gerne mitgeben will, ist, es lohnt sich. Ihr werdet so viele Vorteile und Benefits ziehen. Und ich glaube, als Unternehmerinnen und Unternehmer seid ihr in der Pflicht, das klar zu formulieren. Es gibt eine Reihe von Videos von Y Combinator über die First 5 Hires, die ersten 5 Angestellte. Und was für einen großen Unterschied sie in der Performance oder Evaluierung der Startups gemacht haben. Dass die ersten 5 Mitarbeiter darüber entscheidend waren, ob man eine 10 Millionen, 100 Millionen, 10 Milliarden Bewertung bekommen hat. Und wenn man dann diese Gründer zuhört und Gründerinnen zuhört, die wirklich die richtigen Recruiting-Entscheidungen getroffen haben, merkt man halt, dass sie wirklich sehr explizit waren über ihre Mission, sehr fokussiert waren, dass sie das Beste aus den Leuten forderten. Nicht einfach nur, weil das Hustle-Culture ist und so weiter, sondern weil sie eine starke Überzeugung hatten, diese Mission ist es wert, dass wir uns hier 10 Jahre lang abrackern. Und das, was sie angeboten haben, hat auch durch diese positive Bestärkung, Begeisterung durch Kunden, 5 Sterne, Viralität und so weiter, war ja die Bestätigung, dass das, was sie tun, auch wirklich einen positiven Impact hat bei ihren Kunden. Ja, und das ist das Zweite, was ich halt gerne mitgeben will als Gründerinnen und Gründer. Setzt euch damit auseinander. Der Open Accelerator ist genau dazu da. Wir versuchen mit euch von Anfang an das richtige Fundament zu legen, weil ich bin davon überzeugt, wenn ihr schon das Richtige tut, und das ist Purpose, es erfüllt diese drei Kriterien.
Ja.
Ein klares Ziel, ja, wofür ihr euer Bestes gibt und was jemand Drittens nützt. Hey, ich bin der Letzte, der sagen wird, werdet nicht reich. Ich bin der Letzte, der sagen wird, schraubt mal eure Ambitionen runter. Im Gegenteil. Ja? Shoot for the stars, land in the moon, on the moon. Und in diesem Sinne, ja, sapere aude. Seid mal ein bisschen ambitioniert. Ja?
Vielen Dank, Mana, für deine weisen Worte, auch für euch. Wenn ihr Gründungsinteresse habt oder ihr habt schon ein Startup gegründet, dann könnt ihr euch beim Open Accelerator bewerben. Mana wird da euch tatkräftig unterstützen und eure Tätigkeit auch einen Sinn geben, damit das auch zum Erfolg wird. Nun bitte ich euch, den Podcast zu liken, zu teilen und in die Kommentare zu schreiben, was ihr von der KI, was für einen Sinn ihr im Leben eventuell auch seht und wie ihr unseren Podcast gefunden habt. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.